Wir sind im ersten Buch Mose, Kapitel 41, dem Buch Genesis, stehen geblieben. Und ich werde uns heute die Schriftlesung aus dem Kapitel 41 ab Vers 25 lesen bis zum Ende des Kapitels. Und das wird auch heute unser Predigttext sein. Und vielleicht vorab, um uns etwas abzuholen, weil wir in der Mitte des Kapitels mehr oder weniger beginnen. Wir erinnern uns, dass im Buch Genesis, Kapitel 41, Josef jetzt endlich aus dem Gefängnis geholt worden ist und er nun vor dem Pharao steht und der Pharao ihm seine beiden Träume erzählt und Josef diese deutet. Und wir lesen ab Vers 25, wie Josef auf die erzählten Träume vom Pharao antwortet. Dies ist das Wort des Herrn. Da sprach Josef zum Pharao: Was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Die sieben schönen Kühe sind 7 Jahre und die sieben schönen Ähren sind auch 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen heraufkamen, sind 7 Jahre. Ebenso die 7 leeren vom Ostwind versenkten Ähren, es werden 7 Hungerjahre sein. Darum sagte ich zu dem Pharao: Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, es kommen 7 Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten. Und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. Und die Hungersnot wird das Land aufzehren, so dass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen und er lasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. So soll man alle Nahrung dieser 7 künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharao und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die 7 Hungerjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef: Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef: Sieh, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und man rief vor ihm aus: Beugt eure Knie. Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat Paneach und gab ihn Asna zur Frau, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und Josef zog aus durch das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging zum Pharao hinweg und bereiste das ganze Land Ägypten. Das Land trug in den 7 Jahren reichen Überfluss und er sammelte allen Ertrag der 7 Jahre, die im Land Ägypten waren, und schaffte die Nahrungsmittel in die Städte. Den Ertrag der umliegenden Felder brachte er in die Städte. Und Josef speicherte Getreide auf wie Sand am Meer, über die Maßen viel, bis man es nicht mehr messen konnte, denn es war unermesslich viel. Bevor aber das Jahr der Hungersnot kam, wurde dem Josef 2 Söhne geboren, die gebar ihm Asnat, die Tochter Potipheras des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach: Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Dem zweiten aber gab er den Namen Ephraim, denn er sprach, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Als nun die 7 Jahre des Überflusses im Land Ägypten zu Ende gegangen waren, da brachten die 7 Hungerjahre an, wie Josef vorausgesagt hatte. Und es entstand eine Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Und als das ganze Land Ägypten Hunger litt und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, was er euch sagt, das tut. Und als die Hungersnot im ganzen Land herrschte, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte den Ägyptern Getreide, denn die Hungersnot nahm Überhand im Land Ägypten. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Lass uns kurz still werden, ich möchte vor der Botschaft noch beten. O heiliger Vater, wenn wir nun in dein heiliges Wort schauen, öffne du unsere Herzen. Öffne unsere Herzen zu verstehen, was wir noch nicht verstanden haben. Öffne unsere Herzen, damit wir die Herrlichkeit in deinem Wort sehen, wie es uns auf Christus und Christus groß macht und uns auf Christus weist. Herr, hilf mir, in Klarheit zu reden. Und unser Gebet ist, dass du in der Kraft deines Geistes wirkst. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie Gott Josef vorbereitet hat. Du erinnerst dich, Josef, der nicht in einem Moment oder in einem Augenblick oder in einer kurzen Zeit gelitten hat und dann vor dem Pharao steht, sondern dass er über Jahre hinweg durch Leid, durch Ungerechtigkeit, durch das Gefängnis von Gott geformt wurde. Du erinnerst dich an das Bild, wie ein Schmied rohes Eisen nimmt und es zu einem Werkzeug formt. So wurde Josef über all diese Jahre geformt, um letztendlich hier an den Ort geführt zu werden, wo er nun ist, wo er nun steht. Und Josef, er steht nun vor dem Pharao, die Stunde, wo er glänzen muss. Und der Pharao fragt ihn, bist du der Mann, den ich brauche? Und Josef, er sagt, nicht ich, Gott ist es. Gott ist es, der, den du brauchst, der dir die Träume deuten kann. Und wir sehen hier, dass Josef in so einer Situation, ein Gefangener, ein einfacher, armer Kerl, der jetzt die Chance hat zu glänzen und frei zu werden, groß zu werden, sich selbst darzustellen. Er nimmt keine Ehre für sich. Er nimmt nichts für sich. Er stellt sich nicht selbst dar. Er ist nicht stolz, nicht. Wir finden nichts von all dem in Josef, sondern er gibt Gott allein die ganze Ehre. Was für ein Mann, nicht wahr? Und wie sehr wünsche ich uns allen, dass wir von Josef hier lernen dürfen. Dass wir sehen, dass ich mag abnehmen, Christus soll zunehmen, alle Ehre soll ihm gebühren. Es geht nicht um mich, sondern um Gott. Und Gott handelt hier durch Josef. Und das führt uns zu unserem ersten Punkt, wozu eigentlich? Wozu handelt Gott auf diese Art und Weise durch Josef? Und in unserem ersten Punkt werden wir vor allem sehen, wie Gott seinen Knechten erhebt oder erhöht. Josef, er ist jetzt in der Situation, dass er vor dem mächtigsten Mann der Welt steht, vor dem Herrscher Ägyptens. Und Josef, er erklärt nicht dem Pharao lediglich, was die Träume bedeuten, sondern Josef, er geht darüber hinaus, er deutet ihm die Träume, er sagt, was sie bedeuten, aber er gibt ihm auch einen Plan für die nächsten 14 Jahre. Und ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, wenn du dieses Kapitel liest Und jeder von uns, der so in der Industrie etwas tätig ist oder auch manchmal damit zu tun hat, du kannst dir vielleicht vorstellen, vielleicht hast du auch mal mitgekriegt, wie schwierig es ist, einen Plan für das nächste Jahr zu geben. Und es gibt in der Industrie so ein SMART-Modell. Das ist ein Akronym, aber jedes Wort steht für eine Abkürzung. SMART bedeutet, du musst ganz spezifische, messbare, erreichbare, vernünftige Ziele definieren für einen bestimmten Zeitraum. Ihr seht, Qualitätsmanagement, das ist so ein Thema. Du musst ganz klare Ziele definieren und diese verfolgen, um dann zu beweisen, dass du sie erreicht hast oder was du tust, um sie zu erreichen. Und Josef ist ein einfacher Sklave. Er ist ein einfacher Mann bei Potiphar, ein Gefangener. Er war ein Sklave bei Potiphar, er ist ein Gefangener. Die letzten 13 Jahre hat er nicht irgendwie studiert. Er war nicht auf Harvard, er war nicht auf Oxford, er hat nicht Wirtschaftsanalytik studiert, sondern er ist ein einfacher Mann, der jetzt vor dem Pharao steht, ihm die Träume deutet und auch sagt, was er in den nächsten 14 Jahren tun muss. Und das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Er ist so voller Weisheit, ein einfacher Sklave, ein Gefangener. Und es stellt sich für uns schon die Frage, wie kann das sein? Wo kommt diese Erkenntnis, wo kommt diese Weisheit her? Nun offensichtlich, Gott ist mit ihm, nicht wahr? Gott ist mit ihm. Er hat ihn all diese Jahre geformt, ihn vorbereitet und der Pharao sieht es auch. Und es ist so unglaublich, Lieben, wenn wir darüber nachdenken, wir haben das Wort Gottes. Wir haben Gottes Geist. Wir verstehen Gottes Wort. Und das Wort Gottes ist voller Weisheit. Und Weisheit bedeutet, es sind Dinge, die wir auch umsetzen können. Das, was wir lernen, was wir wissen, auch in die Praxis umsetzen. Und das Wort Gottes hilft uns hier, ganz praktisch zu handeln. Schau, wenn du dich an das Wort Gottes hältst, dann bist du weiser als viele, viele gelehrte Professoren oder wen auch immer. Nimm zum Beispiel die 10 Gebote. Das 7. Gebot sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Das ist sehr hilfreich, nicht wahr? Wenn du dich dran hältst, was für ein Segen du und wie viele Probleme du dir eigentlich ersparst. Oder nimm das 5. Gebot, Ehre für unsere Kinder, für uns alle, Ehre Vater und Mutter. Und das Gebot Ehre Vater und Mutter bedeutet nicht, die Ehre nur dem Vater und der Mutter zu geben, sondern es bedeutet, respektiere die Autorität, die in der jeweiligen Stellung über dich gesetzt ist. Wie hilfreich, nicht wahr? Wenn du darüber nachdenkst, wenn ich aufhöre, mit meinem Vorgesetzten über jede Kleinigkeit zu diskutieren, ich habe ein einfacheres Leben, nicht wahr? Was nicht heißt, dass nicht vernünftige Aussagen gemacht werden müssen. Aber für uns Kinder, wenn wir aufhören, mit unseren Eltern über jede Kleinigkeit zu diskutieren, was für ein Segen. Gottes Wort ist so voller Weisheit. Und wenn wir beginnen, das Wort Gottes in die Praxis umzusetzen, was für ein Segen über uns und für uns da ist. Und der Pharao sieht es. Er sieht hier Josef, ein einfacher Mann aus dem Kerker geholt. Und er sieht, dass er voller Weisheit ist, dass Gott mit ihm ist. Und Josef sagt ihm, du brauchst einen Mann, der eine gewisse Weisheit hat, der vernünftig ist. Du brauchst einen Mann, der Befugnis hat, Autorität hat. Und dieser Mann soll dafür sorgen, dass 20% aller Erträge, die in diesen 7 Jahren geerntet werden, zur Seite gelegt werden. 20% von allem, was eingenommen wird, legt es zur Seite, speichert es. Und der Pharao sagt, wo ist ein besserer Mann als dieser? Versetz dich einen Augenblick in die Position vom Pharao, wenn du der Pharao wärst. Wie würdest du handeln? Was würdest du tun? Hier steht ein Gefangener vor dir. Du bist gelehrt, du bist der Pharao, du weißt, wie Dinge funktionieren. Und dieser Gefangene erklärt dir jetzt die Zukunft. Und er erklärt dir, was passieren wird in 7 Jahren. Während all die Weisen und Gelehrten des Landes schweigen. Seien wir ganz ehrlich, der Pharao, der muss viel Glauben haben, nicht wahr? Warum? Nur halte dir die vor Augen. Hier kommt ein Gefangener und erklärt, es kommt eine große Hungersnot nach 7 Jahren. Erst 7 fruchtbare Jahre, dann 7 Jahre der Hungersnot. Und der Pharao, er muss nur auf seinen Balkon gehen und hinausschauen und sieht, wir haben aktuell keine Hungersnot. Uns geht es eigentlich recht gut. Was erzählst du mir vom Pferd? Und dann sagst du noch, in 7 Jahren, das ist eine lange Zeit. Und du siehst, wie Gott hier am Wirken ist, nicht wahr? Wie Gott auch im Herzen des Pharaos arbeitet und wirkt, sodass der Pharao diesem Gefangenen zuhört und Josef mit solch einer Klarheit, mit solch einer Überzeugung spricht, mit solch einer Weisheit spricht, dass der Pharao ihm glaubt. Und das ist unfassbar, was der Pharao als nächstes tut. Schau, er sagt, wo finden wir einen weiseren Mann als diesen, mit dem Gott selbst ist? Und du liest ab Vers 42, was der Pharao tut. In einer Zeremonie erhöht er Josef. Er nimmt seinen Siegelring von seiner Hand und steckt ihn auf den Finger von Josef. Das heißt, er gibt ihm die Autorität, im Namen des Pharaos zu handeln. Er bekleidet ihn neu, eine goldene Kette um seinen Hals, weiße Leinwänder um ihn herum. Das heißt, dieser Mann hat eine neue Stellung. Und er führt Josef im 2. Wagen hinter sich her und lässt das ganze Land wissen, dass niemand in diesem Land weder Hand noch Fuß heben darf ohne Josef. Er hat ihn erhöht zum Herrscher Ägyptens. Einer, der ein einfacher Gefangener vor ein paar Stunden noch war. Und erhöht ihn über das ganze Volk Ägypten. Und wenn wir uns Josef vor Augen halten, wir müssen, in gewisser Weise können wir uns vielleicht vorstellen, vielleicht hat sich Josef irgendwo mal gezwickt. Er sagt, was ist hier gerade los? Die Träume, die ich vor 13 Jahren hatte, die scheinen irgendwie real zu werden. Jeder beugt sich vor mir. Und vielleicht war es für ihn so unfassbar, dass es schwer zu glauben war, was er gerade sieht, vor ein paar Stunden noch im Gefängnis, jetzt der Herrscher über Ägypten. Gott erhöht Josef. Gott erhöht Josef, nicht um ihn groß zu machen, sondern damit ein Retter da ist, wenn die Not kommt. Und weißt du, was so interessant ist, um auch ganz praktisch zu werden? Weißt du, was so interessant ist? Josef vergisst nicht seine Identität in all dem. Wir lesen hier wirklich fast eine Cinderella-Story. Ist aber keine Geschichte, sondern ist wirklich wahr. Gott hat es so gemacht. Und schau, warum, was uns hier offenbar wird. Der Pharao erhebt Josef, einen einfachen Gefangenen, einen einfachen Hebräer. Und er gibt Josef einen neuen Namen. Zaphenat Paneach, was bedeutet der Retter der Welt. Und nicht nur das, er gibt Josef eine Frau, Asnat, die Tochter Potipheras. Sie heiraten. Und trotz der ganzen Kultur, in der er sich jetzt befindet oder all die Jahre schon war, trotz den neuen Umständen als nun der Herrscher Ägyptens, obwohl er vorher ein Gefangener war, trotz dem Wohlstand, den Reichtum, den er hat, das Königreich, in dem er lebt, hat Josef niemals vergessen, wer er ist. niemals vergessen, wer er ist. Und spätere Schriften, und das ist interessant, es steht nicht in der Bibel, wir wissen das nicht. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Asnath, seine Frau, diese späteren Schriften sagen, dass Asnath, seine Frau, den Glauben von Josef angenommen hat. Wie gesagt, wir lesen es nicht in der Bibel, wir wissen es nicht. Aber es ist schon interessant zu lesen, dass die zwei Söhne, die Asnath gebiert, Manasseh, der, der mich vergessen lässt, bedeutet, und Ephraim, doppelte Fruchtbarkeit, dass beide, diese beiden Namen nicht ägyptische Namen sind, sondern hebräische Namen. Und es könnte vielleicht so ein Hinweis sein, dass diese Legende, dass vielleicht da irgendwas dran ist. Aber wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass Josef niemals seine Identität vergessen hat. Und das hilft uns, uns selbst zu prüfen. Wie ist es bei dir, wenn du Ehre bekommst, wenn du einen gewissen Status erreichst, wenn du Ruhm hast? Wie ist es bei dir, wenn du privat zu Hause bist und beruflich unterwegs bist? Wie ist es bei dir? Bist du eine unterschiedliche Person? Wir lesen nur von zwei Männern in der Bibel, die Träume deuten können. Wir lesen nur von zwei Männern in der Bibel, die einen neuen Namen im Exil erhalten haben. Josef und Daniel in Babylon. Belsazar. Und beide, diese beiden Männer, und gerade bei Josef, auch bei Daniel, da heißt es, dass Daniel nahm sich vor, in seinem Herzen nicht gegen Gott zu sündigen, obwohl er in diesem Stand war, den er hatte. Und Josef genauso. Ihr Lieben, äußerlich mag sich alles verändert haben, aber innerlich waren sie fest, war Josef fest. Und wie viele Hoffnungsträger, wie viele Kinder und Jugendliche wachsen heran und es kommt Druck oder Leiden oder Schmerzen durch das Leben oder wenn die Kontrolle verloren zu sein scheint und diese Hoffnungsträger, die so gut angefangen haben, sind plötzlich wie andere Menschen. Josef, er ist im Gefängnis treu, er ist Gott treu. Josef, er ist im Palast Gott treu. Egal in welchen Umständen er sich befindet, egal in welcher Stellung er ist, das spielt für ihn keine Rolle, sondern er kennt seine Identität, weil er ein Kind Gottes ist, weil er weiß, wer sein Erlöser ist, weil er Gott kennt. Und so mögen sich die Umstände um ihn herum ändern, aber er hat seine Identität in Gott. Und daraus leitet er ab, wer er ist, als ein Kind Gottes, und versteht und weiß, wie er in jeder Situation zu handeln hat. Wir haben gesehen, wie Gott seinen Knechten erhöht. Lass uns im zweiten Punkt anschauen, wie Josef nun handelt. Und du siehst ab Vers 46, und es ist auch so bemerkenswert, dass Josef, er beginnt sofort mit seiner Arbeit. Wenn du die Verben anschaust, er ruht nicht aus, er verlässt den Pharao, er geht und bereist das ganze Land. Er macht keine Pause und versetz dich einmal in die Situation von Josef. Oder wenn du mit deinen Freunden sprechen würdest, nachdem du so eine anstrengende Zeit hinter dir hast, was würden deine Freunde sagen? Hey, jetzt hast du es endlich geschafft. 7 Jahre ist eine lange Zeit. Mach erst mal eine Pause. Chill erst mal. Lass es dir gut gehen. Du hast Zeit, 7 Jahre. Wozu jetzt stressen? Josef, die letzten 13 Jahre warst du ein Sklave und im Gefängnis. Mach doch mal ein bisschen langsam. Lass mindestens mal 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre gut gehen. Aber das sehen wir nicht. Das sehen wir nicht in der Schrift. Josef, er bekommt diese Stellung, er bekommt diese Aufgabe, die ihm vom Pharao aufgetragen wird. und er wird sofort aktiv, sofort. Er lässt keine Zeit verstreichen. Warum? Warum tut er das? Nun, weil Josef nicht im Moment lebt, sondern in dem Bewusstsein für das, was kommen wird. Er weiß, was kommen wird. Und so ruht er nicht, bis er erfüllt hat, wozu er eingesetzt worden ist. Er bereitet alles vor und er trägt diese Verantwortung und er wird sofort aktiv. Und ihr Lieben, an wen erinnert es? Diese ganze Situation, erinnert es nicht an unseren Herrn Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist mit einer Mission, die er zu erfüllen hat? Und er wird nicht ruhen, er wird nicht aufhören, er wird nicht pausieren, bis er nicht genau das erfüllt hat, wozu ihn sein Vater gesandt hat. Und wir sehen hier in dieser Art und Weise, wie Josef ein Typus ist, der auf Christus zeigt. Auf wunderbare Art und Weise. Er ist nicht gekommen, um einfach zu genießen und Spaß zu haben, sondern er hat eine Mission und er wird nicht ruhen, bis er diese Mission erfüllt hat. Von unserem Herrn Jesus wird gesagt, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat nicht aufgehört, bis seine Aufgabe getan ist. Er hat nicht geruht, bis alles, was der Vater ihm gesagt hat, getan. Er hat nicht geruht, bis er gefunden hat, was verloren ist. Nicht geruht, bis er am Kreuz ausruft, es ist vollbracht. Und er hat wirklich den Auftrag freiwillig angenommen und es vollbracht, wenn du dir den Bund der Erlösung vorstellst. Dem Bund, den die Dreieinigkeit geschlossen hat vor der Grundlegung der Welt. Und der Vater sagt, ich habe ein Volk erwählt. Wer wird es erlösen? Wer wird die Schuld bezahlen? Und Jesus Christus sagt, hier bin ich, sende mich. Und der Heilige Geist sagt, und ich werde es in dem Herzen deines Volkes anwenden, was Christus vollbracht hat. Christus ist gekommen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und siehst du, was Christus am Kreuz ein für alle Mal für sein Volk vollbracht hat? Das ist so wunderbar zu sehen. Schau, ich bin der Unreine. Ich bin der Schuldige vor Christus. Ich bin es, der sein Wort gehasst hat. Ich bin es, der mich von ihm abgewandt hat, der nichts von ihm wissen wollte. Ich bin es, der Jahre meines Lebens vergeudet hat, mit nichts zu tun, mit für mich selbst leben. Ich bin es, der so oft gelogen hat, der so oft Dinge falsch getan hat. Ich bin der elende Mensch, der seine gnädige Hand abgelehnt hat. Und dennoch hat Christus mit diesen Banden der Liebe mich gezogen, hat mich bei Namen gerufen und hat gesagt, du bist mein. Ich bin es, der die Flammen des Feuers verdient hat. Und doch hat er mit seinem Blut für mich gezahlt und ist für mich gestorben. Was für einen wunderbaren Erlöser wir haben. Wahrlich, er hat unsere Seele aus der Hölle erlöst. Was für eine Liebe, nicht wahr? Was für eine Gnade. Und wenn wir die Frage stellen, wer ist es, der für meine Schuld bezahlt hat? Es ist der Sohn Gottes, nicht Josef, es ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und kein anderer. Und Josef, er zeigt mit seinem Leben, mit allem, was er erfahren hat, mit den Eigenschaften, die wir schon gesehen haben, er zeigt immer wieder auf Christus. Er ist der Schatten, Christus, er ist die Wirklichkeit. Er ist nur ein Typus, Christus, er ist die Erfüllung. Und Josef, er ist es, der das Volk vor dem Hunger rettet. Aber Christus ist es, der vor dem Gericht Gottes rettet. Er gibt Leben, wo Tod herrscht. Wir haben gesehen, wie Gott seinen Knechten erhöht hat. Wir haben gesehen, dass Josef sofort gehandelt hat und damit auch auf Christus weist. Lass uns zum letzten Punkt kommen. Die Not des Landes und der eine Ruf in den Versen 53 bis 57. Wir müssen uns die Situation diesen Horror, von dem wir lesen, uns einmal vor Augen halten. Wir tendieren dazu, einfach schnell drüber zu lesen und so in gewisser Weise romantisch uns das vorzustellen. Aber der Horror der Hungersnot, der nach diesen 7 Jahren des Überflusses gekommen ist. Und du siehst ab dem Vers 54, wie oft die Hungersnot betont wird, wie oft diese erdrückende, schwere Hungersnot wiederholt und auftaucht. Und wir können es uns in gewisser Weise vorstellen, weil wir wissen, dass in gewissen Teilen der Welt auch heute noch eine Hungersnot herrscht. Und vielleicht hat der eine oder andere auch manchmal solche Bilder gesehen, die einfach zeigen, was hier in Genesis 41 passiert ist. Schau, die Jahre des Überflusses sind vorbei. Das Essen gibt nichts mehr, du kannst nichts mehr kaufen. Du gehst ins Geschäft oder dort auf den Markt und du findest nichts mehr. Und du beginnst langsam so dein Erspartes, deine Vorräte aufzubrauchen und du merkst, die neigen sich auch langsam dem Ende zu. Ich habe nicht mehr viel. Und hier habe ich noch eine Familie, für die ich sorgen muss. Und es gibt immer weniger zu essen. Und du hörst dich herum, es geht jedem genauso. Auch die anderen Länder sind betroffen. Nicht so, dass das andere Land irgendwie Ägypten versorgen kann. Nein, es ist scheinbar eine weitreichende Hungersnot. Und langsam bekommst du Hunger und langsam hast du auch Angst. Der Morgen kommt und alles bleibt unverändert. Es ist immer noch nicht Brot da. Denk an die Bilder, die wir manchmal sehen, wo eine Hungersnot herrscht. Wo ein Kind, ein kleines Kind mit so einem dicken Bauch dasteht. Und ich als Kind, ich erinnere mich früher, selbst naiv und muss noch viel lernen, denkt, oh, das sieht ja eigentlich süß aus, ein kleines Kind mit so einem dicken Bauch. Da ist nichts Süßes dran. Der Bauch ist aufgebläht, weil die Flüssigkeit aus den Blutgefäßen ins Gewebe übergegangen ist. Und der ganze Bauch sich so aufbläht. Es ist lebensbedrohlich. Wenn du die Kinder anschaust, die so dünne Arme haben, so dass du sie mit Leichtigkeit umschlingen kannst. Die Augen so groß, dass sie fast herausrollen. Es ist eine Hungersnot, die schrecklich ist. Da ist absolut keine Romantik da und die Not wird groß. Und es ist nicht so, wie wir es uns oft vorstellen, die Not oder die Hungersnot beginnt und alle rennen zum Pharao und Josef, er handelt und dann ist alles gut. Nein, es verstreicht Zeit. Die Menschen sehen, da ist nichts mehr da zum Essen. Sie bekommen Angst. Und nun gehen sie zum Pharao und merken, die Hungersnot ist über das ganze Land und Menschen beginnen sogar zu essen, was nicht zu essen ist. Es ist eine schreckliche Hungersnot. Grausam und schrecklich. Und nun kommen die Menschen und schreien zum Pharao, hilf uns, gib uns Brot. Gib uns Brot. Und der Pharao sagt, ich kann euch nicht helfen. Und was sagt der Pharao? Geht zu Josef. Geht zu Josef und tut alles, was Josef euch sagt. Und Josef eröffnet die Scheunen. Er sieht die Not. Und er war aktiv all diese Jahre, die fruchtbar waren. Und er sieht die Not und er öffnet die Scheunen. Und der Speicher ist voller Getreide. Und es ist so wunderbar zu lesen, egal wer zu Josef kommt, ob Ägypter, ob Hebräer, egal wo du herkommst, geh zu Josef. Und Josef, er hat Getreide, er hat Nahrung da, er hat dafür gesorgt. Und jeder, der zu ihm kommt, wird nicht leer zurückgeschickt, sondern er hat etwas, womit er leben kann, wovon er leben kann. Und hier sehen wir wieder dieses wunderbare Bild. Josef, er prophezeit in seinem ganzen Leben, in der Art und Weise, wie er handelt und weist auf Christus hin. Nicht wahr? Sehen wir das, wie Christus hier dargestellt wird. Ihr Lieben, Freunde, Besucher, Mitglieder, groß oder jung, groß oder klein, jung oder alt, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber hier ist dieser Ruf, geh zu Jesus. Geh zu Jesus. Er wird niemanden zurückschicken, niemanden leer wegschicken, wer zu ihm kommt. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Jesus sagt, kommt zu mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so wirst du Ruhe finden für deine Seele. Schau, niemand, der zu Christus kommt, wird leer weggeschickt werden. Josefs Speicher sind voll, aber auch sie werden irgendwann zum Ende kommen. Aber die Speicher der Gnade unseres Gottes, sie werden niemals ihren Boden erreichen. Die Liebe Jesu Christi, die er am Kreuz offenbart hat, sie hat kein Ende. Und das ist so wunderbar zu sehen. Egal wie tief du im Leben gesunken bist, egal wie schmerzhaft dein Leben auch sein mag, egal was du auch begegnen musst oder was um dich herum passiert, Gott weiß, was er tut. Und seine Liebe zu dir als seinem Kind wird kein Ende nehmen. Komm, ob Freund oder Feind, komm zu Jesus, sodass deine Seele Ruhe findet und du gefüllt wirst in Christus. Amen.